Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Wie zur Hölle konnte Egisto Ott jahrelang angeblich unter den Augen der Justiz für Russland spionieren? Und warum hat ihn niemand aufgehalten, obwohl man so viel wusste? Mein Name ist Julian Kern, ich bin Redakteur im Digitalteam von Profil und bei mir im Studio sitzt heute unsere Chefredakteurin Anna Thalhammer. Es gibt wohl keine andere Journalistin in diesem Land, die sich so ausführlich mit dem Fall Ott und seinen vielen Facetten beschäftigt hat. Hallo Anna.
Hallo Julian.
Anna, kannst du uns erzählen, wo du Ott kennengelernt hast?
Ja, im Herbst 2017, da ist einiges zusammengekommen. Es sind gerade Nationalratswahlen geschlagen worden, wo die ÖVP als Sieger hervorging und eine Regierung mit der FPÖ gebildet hat. Und im Hintergrund hat Österreich ein ziemliches Problem bekommen. Einerseits, weil klar war, dass eine rechte Partei in die Regierung kommt, aber man hatte auch Brösel mit den Nachrichtendiensten. Und das hatte einen Grund. Es sind schon länger immer wieder Informationen rausgegangen und man wusste nicht genau, welches Land dafür zuständig ist und was da eigentlich so passiert ist. Und die Amerikaner haben einen kleinen Trick angewendet. Sie haben verschiedene Informationen an verschiedene Länder ausgeteilt und haben geschaut, wo kommt es raus und bei wem und in welchem Kontext. Naja, und das war Österreich. Im Speziellen gab es dann bei Egisto Ott den Verdacht, dass er für Russland spioniert. Und wir hatten riesengroße Probleme in einem westlichen Gremium für Geheimdienste, dem sogenannten Berner Club, aus dem wir dann kurzfristig auch ausgeschlossen sind. Und der eigentliche Grund war eben diese Sache mit Egisto Ott. Das war noch Monate vor der sogenannten BVD-Affäre, wo man immer sagt, dass das eigentlich der Grund für den Vertrauensverlust war. Also das hat es nicht besser gemacht, sondern schlimmer. Aber das sozusagen war die Initialzündung für ziemlich viele Probleme, die es gab.
Du hast die BVT-Affäre schon angesprochen. Auch dort hat Egisto Ott eine tragende Rolle gespielt, oder?
Genau. Ich habe mich damals sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt und vor allem, wer dahinter steckt. Grundlage der BVD-Affäre war ein anonymes Pamphlet, das seit dem Sommer 2017 kursierte, auch im Wahlkampf genutzt wurde und das so ziemlich jeder Journalist einmal in den Fingern hatte, so auch ich. Und alle haben recherchiert, weil es klang irrsinnig geil, was da drinnen gestanden ist. Viele schiere Vorwürfe gegen Leute aus dem Innenministerium, Politiker und so weiter. Und man ist relativ schnell drauf gekommen, das ist eigentlich also leider trotzdem ein Blödsinn, obwohl es so gut klingt. Wir waren alle sehr traurig, weil wir diese tollen Geschichten nicht schreiben konnten, weil sie schlicht nicht wahr waren. Und die Justiz hat sich damals dann gestützt auf vier Belastungszeugen, die das plötzlich untermauert haben, alles, was da drinnen stand, zu unserer großen Verwunderung. Und ja, das waren Egisto Ott und seine Freunde, die da eine große Rolle gespielt haben. Das ist auch interessant. Man sieht, dass sie Zeugen an die Justiz herangeführt haben. Ich finde besonders interessant, das ist mir erst gestern wieder aufgefallen, als ich in alten Unterlagen gestöbert habe, dass Egisto Ott damals mit der fallführenden Staatsanwältin WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht hat. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist mir neu, dass jetzt Staatsanwälte ihre Telefonnummer hergeben und man mit denen lustermutig WhatsApp-Nachrichten schreiben kann. Da muss man schon sagen, da ist einiges schiefgelaufen. Das hat man damals auch gesehen und heute bestätigt sich vieles.
Aus dem BVT ist aber irgendwann rausgeflogen, also eh alles richtig gemacht, wie Ex-BVT-Direktor Griedling sich nun rechtfertigt?
Naja, also nach dieser Geschichte, die ich zuerst erzählt habe mit den Amerikanern, haben die in seinen Gmail-Account geschaut und haben Österreich einen Tipp und auch einen Grund gegeben, dass man ihn suspendieren kann. Es gab damals, also auch schon in der Zeit davor, einen Hinweis zumindest, dass es Probleme mit ihm gegeben hat. Er war Verbindungsbeamter im Ausland. So, und dann hatte Peter Griedling einen Grund. Es gibt ja auch sowas wie ein Beamtendienstrecht, das man nicht einfach aushebeln kann, dass man Ott versetzen konnte. Was man sich aber zu wenig, also erstens hat man das zu lange geduldet, was man sich viel zu wenig angeschaut hat, ist das Netzwerk auch rundherum. Insofern, nein, eigentlich nicht alles richtig gemacht. Ja.
Ott sagt immer, er hat dann keinen Zugang mehr zu diesen Daten gehabt, stimmt das?
Naja, was schon stimmt, er selbst hatte auf BVD-Computer keinen Zugriff mehr, aber man muss sich vorstellen, viele Leute, die da gearbeitet haben, waren jahrelange Weggefährten von ihm, Verwandte auch, die da drinnen sitzen, also man hat halt so seine Drähte. Und Man sieht, dass das Egisto Ott ein sehr gutes Netzwerk gehabt hat, nach wie vor im BVD, da gibt es jetzt auch einige Mitbeschuldigte, aber auch im Innenministerium oder auch in Sicherheitsbehörden im Ausland. Ich habe zuerst erwähnt, er war Verbindungsbeamter, also er war international gut aufgestellt. Er hatte Informanten in den Behörden, in Italien, in der Schweiz, in Großbritannien, an den offiziellen Stellen. Wir wissen aber auch, dass er sich auch inoffizieller Spione bedient hat. Das wissen wir aus Chats des MI5, die jetzt vor kurzem geliefert wurden. Und ja, vielleicht dazu später noch genaueres.
Welche Informationen hat Egisto Ott so gesammelt?
Also er hat hunderte Personen Abfragen gemacht. Da war nicht ganz klar, warum er was macht. Man hat viel auch handschriftlich nach den diversesten Razzien, die es mittlerweile gab, in seiner Wohnung gefunden. Und jede einzelne dieser Personenabfragen wurde jetzt akribisch ermittelt. Und wenn man genau darauf schaut, dann fällt schon auf, dass viele mit russischem Kontext drin sind, was aus seiner Tätigkeit nicht erklärbar war. Egisto Ott war zuständig für Rechtsextremismus, Linksextremismus, sondern er hat ein paar verdeckte Ermittler geführt, aber die Russen haben ihn eigentlich beruflich hätten die nicht interessieren sollen, im Übrigen auch privat nicht. Und wenn man dann noch genauer drauf schaut, waren das vor allem Putin-Kritiker, Personen, die in Russland verfolgt wurden, aber auch mutmaßliche Spione, wo sich heute herausstellt, dass das eher Komplizen waren. Und das finde ich ist ganz spannend. Warum macht er das? Ja, warum fragt er, ob sein Freund, ob es über den was in dem im Polizeicomputer gibt? Naja, vielleicht, wenn man wissen möchte, ob auf dem ein Marker drauf ist, ob er reisen kann, ob es irgendwelche Ermittlungen oder Ähnliches gibt. Da gibt es einen, der besonders heraussticht, der heißt Stanislav Bedlinski. Diesen Namen muss man sich merken, weil der wird in den nächsten Jahren noch öfter kommen. Das ist in Russland ein ganz berühmter Mann. Man sagt, dass er Nachfolger von Prigozhin hätte werden sollen, also dem Chef der Wagner-Truppe. Er ist ganz eng am Putin dran und gilt so, ja, als einer der ganz Großen im russischen Geheimdienst. Er selbst sagt immer, er berät Geheimdienste nur, aber taucht halt überall auf, wenn es brenzlig wird.
Und wer hat diese Informationen, wie zum Beispiel die Daten über Stanislav Bedlinski, dann gebraucht?
Im weitesten Sinne am Ende des Tages der russische Staat. Also man sieht, es hat verschiedene Wege und Empfänger gegeben. Eines, was ich zuerst kurz erwähnt habe, ist ein Spionagering in Großbritannien, der vor kurzem ausgehebelt wurde, wo man auch sehr spannende Handykommunikation sichergestellt hat. Da hat man zum Beispiel Anweisungen gefunden von dem geflüchteten Ex-Wirecard-Chef Jan Marschalek, auch ein Österreicher im Übrigen, der ist abgehauen, nachdem Wirecard, das ist ein großer deutscher Zahlungsdienstleister, pleite gegangen ist, wahrscheinlich die größte Pleite Deutschlands der letzten Jahrzehnte. Ja, und auch unsere Personenschützer sind mit Jan Marschalek in Kontakt gestanden, der sich vermutlich in Moskau aufhält und alles darauf hindeutet, dass er schon seit vielen, vielen Jahren ein Agent Putins ist.
Wie hat Egisto Ott eigentlich zu Jan Marschalek gefunden?
Ja, man hat ihn rausgeschmissen aus dem BVD, dann hat er einen anderen Job gehabt und ich glaube ein bisschen wenig Geld und hat andere Wege gesucht, eins zu verdienen. Da gibt es noch eine ganz wichtige Schlüsselfigur, das ist der Martin Weiß. Auch er ist aus dem BVD ungefähr zur selben Zeit wie Egisto Ott rausgegangen. Er war jahrelang der mächtigste Abteilungsleiter im BVD und der kennt Marschalek schon ganz lange und ist nach seinem Abgang aus dem BVD quasi bei ihm eingezogen und zwar buchstäblich in seine Villa in der Prinzregentenstraße in München und war dort, soweit wir das nachvollziehen können, für nachrichtendienstliche Spezialaufträge zuständig. In diese Villa, das muss man auch sagen, das ist nicht die offizielle Wirecard-Zentrale, sondern da hat Marschalek noch andere Geschäfteln und Firmen gehabt. Es sind hochrangige Geheimdienstmitarbeiter aus Libyen, aus Russland ein- und ausgegangen. Das wissen wir, weil uns auch viele Fotos vorliegen.
Woher kennen sich diese Personen, die du da jetzt ansprichst, alle?
Da gibt es unterschiedliche Connections, aber was sich schon herauskristallisiert, ist die österreich-russische Freundschaftsgesellschaft. Das ist ja ein bisschen eine witzige Veranstaltung, weil da sitzen in dem mittlerweile nicht mehr, weil es wurde dann reformiert, aber sehr großen Vorstand, eigentlich Mitarbeiter aller Parteien, aber auch die großen Unternehmen waren da alle drinnen. Also das war so ein richtig gutes Netzwerk. Ja, und unter anderem Jan Marschalek war Ehrensenator, Johann Gudenus, der Ex-Klubobmann der FPÖ, hat ja eine große Russland-Affinität, wie wir nicht erst seit der gefakten Oligarchen-Nichte von Ibiza wissen. Und die kennen sich wahrscheinlich seit 2012, 2013. Und über diese österreich-russische Freundschaftsgesellschaft und Personen, die da wichtig waren, ist irrsinnig viel gelaufen.
irrsinnig viel gelaufen, dürfte auch über die Blauen sein. Mit denen war er doch ganz gut mit den Freiheitlichen, oder?
Genau, also da sieht man auch, wie nachrichtendienstliche Arbeit funktioniert. Die haben die FPÖ damals von mehreren Seiten bearbeitet. Also Jan Marschalek hatte seine hochrangigen Kontakte, wo er übrigens schon bevor die in der Regierung waren, mit denen über das BVD gesprochen hat, Vorschläge gemacht hat, wer BVD-Direktor machen könnte. Ist ja alles ein bisschen absurd. Ja? Wie kommt so ein Zahlungsdienstleister-Chef auf die Idee drauf, mit einem blauen Clubobmann über die Besetzung im BVD zu reden von München aus? Ja? Weil viel in Österreich war der Typ halt einfach nicht. Und Egisto Ott hatte auch eine Ansprechperson, das ist Hans-Jörg Jenewein, das ist ein Ex-Abgeordneter der FPÖ, der auch lange Fraktionsführer in den U-Ausschüssen war. Und da sieht man auch, da ist irrsinnig viel an Informationen gelaufen. Aber Marschalek hatte auch bis an die Parteispitze gute Kontakte. Wir wissen von zumindest einem Termin, wo er im Innenministerium vorstellig war, wo auch Leute von der österreich-russischen Freundschaftsgesellschaft dabei waren, wo Marschalek dabei war, wo Gudenus dabei war und wo man dann darüber gesprochen hat, wie man einen Flüchtlingsdeal mit Ägypten machen kann. Das ist ja auch komplett skurril. Also wieso soll ein Zahlungsdienstleister mit denen darüber reden? Aber ja, er hatte viel Geld, war dementsprechend einflussreich. Und wie das halt so ist bei den mächtigen Menschen, man kennt und hilft sich.
Welche Rolle spielt denn die Justiz in dieser ganzen Causa?
Ja, das ist sehr spannend. Also wenn man sich überlegt, dass es Ermittlungen seit dem Jahr 2017 gibt, dass es, das sieht man im Akt, vielfach auch die Ermittler versucht haben, Maßnahmen zu kriegen. Also die Justiz muss das abzeichnen, die Gerichte müssen das abzeichnen, auch die Staatsanwaltschaft befürworten, wenn man zum Beispiel sowas wie Hausdurchsuchungen machen möchte, wenn man eine U-Haft beantragen möchte, dann haben die einfach in der Pendeluhr geschlafen. Das ist die positive Auslegung, oder man kann sich fragen, warum da eigentlich überhaupt nichts passiert ist. Das ist das eine. Also die konnten unter den Augen der Justiz tun und lassen, was sie wollten. Sie haben sich auch irrsinnig sicher gefühlt. Anders ist es nicht zu erklären, warum Egisto Ott, der im Jahr 2021 schon einmal in U-Haft gesessen ist und man ihn dann wieder rauslassen hat, ihm nicht einmal ein Jahr später dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB irgendwelche verschlüsselten Handys und Laptops übergibt. Das andere ist, dass diese Partie die Justiz für sich instrumentalisiert hat, weil ihre Methode war, Leute zu degradieren, die zu verleumden, denen auch strafrechtlich Relevantes vorzuwerfen. Und man hat dann in Kooperation mit der Justiz, haben die dann Ermittlungen aufgenommen. Und so hat man es auch wirklich geschafft, unangenehme Personen oder unerwünschte Personen zu neutralisieren und sie da wegzukriegen, wo sie unangenehm waren.
Wen zum Beispiel?
Naja, da gibt es zum Beispiel einen ehemaligen Leiter der Spionageabwehr, dessen Spezialgebiet Russland war. Das war komischerweise der Erste, der weg war vom Fenster, und auch einige seiner Kollegen, die seit vielen Jahren in dem Bereich irrsinnig Firmen waren, den hat man zugedeckt mit strafrechtlich relevanten Vorwürfen. Da hat es Gerichtsprozesse gegeben, da ist nichts davon übrig geblieben, außer dass der Mann noch immer keinen Job hat, die Republik keine Wiedergutmachung leistet und er und auch andere auf einem Schuldenberg an Rechtsanwaltskosten sitzen, die einem auch nicht ersetzt werden. Es gibt Beamte, die haben gegen Ott und seine Freunde ermittelt, und das relativ gut. Also das muss man auch einmal sagen, dieser Ermittlungsakt hat eine irrsinnig hohe Qualität. Also Leute, die sich öfter mit sowas beschäftigen, sowas habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen, wie sauber und wie ordentlich und akribisch da gearbeitet wurde. Aber auch sie wurden angeschossen mit Verleumdungen, man hat ihnen vorgeworfen, sie sind irgendwelche Parteisoldaten, sie würden Amtsmissbrauch begehen und so weiter und so fort. Man hat im Ausschuss Stimmung gegen sie gemacht, Politiker ließen sich da auch dafür einspannen. Und am Ende des Tages hat es dazu geführt, dass die sich für befangen erklären mussten und die Ermittlungen an Kollegen abgeben mussten, wobei man eh sagen muss, die haben eh weiter super gearbeitet. Aber auch Journalisten, die wurden schlecht behandelt, und man hat geschaut, dass die nicht mehr so glaubwürdig sind.
Du hast ja auch deine Erfahrungen mit ihm gemacht, oder?
Ja. Also es gibt jetzt sehr lustige Chats, zum Beispiel zwischen dem Herrn Jenewein, der gerade als Fraktionsführer im Ausschuss saß, und dem Herrn Ott, der, ich weiß nicht wo saß, vielleicht in einem Kaffeehaus. Aber der Herr Ott hat dem Herrn Jenewein die Fragen vorgeschrieben, hat dann etwa behauptet, dass ich irgendwelche Kontakte hätte, die über eine Kollegin ins BVD, die über eine Kollegin von der Presse gelaufen sein sollen. Er hat behauptet, dass ich Affären habe mit Politikern, Kriminalbeamten und ich weiß nicht wem. Es gibt Pamphlete, ich weiß, dass sie mich ausspioniert haben, das weiß ich von Sicherheitsbehörden und aus dem Akt, also da hat man schon einiges versucht. Und was man schon sagen muss, also man weiß über Egisto Ott, jetzt auch medial einiges aufgegriffen wurde es nicht, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass der liebe Herr Ott auch von Journalisten ein gern gesehener Informant war, weil klar, der kommt und sagt, ich weiß alles aus dem Geheimdienst, was so geheim ist und ich erzähle es euch. Und alle haben das natürlich gern gehört und vielleicht zu wenig hinterfragt, auf jeden Fall zu viel ab und zu seine Geschichte gekauft und auch damit gar nicht wissentlich und absichtlich, aber Personen geschädigt. Also wir Journalisten, die Justiz und einige andere müssen sich, glaube ich, ein bisschen hinterfragen.
Wer diese Causa beobachtet, dem wird auffallen, dass diese ziemlich bizarr ist und das klingt alles so, als bedürfte es dringend einer Aufklärung. Wer könnte denn diese leisten?
Ja, es ist schwierig. Man muss sagen, die Justiz, der Ermittlungen zur Verfügung stehen, war bisher da jetzt nicht besonders super. Ja, die Justizministerin darf man da auch nicht aus der Verantwortung nehmen, obwohl es schon lange medial auch Kritik daran gibt, warum da nichts weitergeht, ist nichts weitergegangen. So, und sie sagt zwar immer nein, sie wird nicht eingreifen in Ermittlungen, aber man kann schon auch was auf die Agenda setzen und in anderen Fällen tut sie das auch. In diesem hat sie es nicht gemacht. Also die Justiz wird es nicht sein. Die Politik ist schwierig, weil es hängt so ziemlich jede einzelne Partei mit drinnen, allen voran die FPÖ, aber auch die NEOS und andere haben mit Ott viel zu tun gehabt. Jetzt wird zwar der Ruf nach einem U-Ausschuss laut, ich glaube aber nicht an die kritische Selbstreflexion, sondern eher daran, dass man das alte schöne Bullshit-Bingo spielt und sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschiebt. Also ich glaube, das alles wird nichts bringen. Und währenddessen lacht sich Putin ins Fäustchen, weil, was man schon sagen muss, einigen wenigen ist es gelungen, den Staat aus den Angeln zu heben. Das ist nichts anderes als Kriegsführung Putins gegen den Westen, wenn man aber etwas so unterwandert. Der kämpft zwar gerade nicht mit Waffen und Panzern, sondern eher subtil und unsichtbar, aber das muss man halt auch einmal begreifen. Und der Fall Ott ist dafür exemplarisch und auch kein Einzelfall, sondern eigentlich zeigt es ein großes Systemversagen und unsere Schwachstellen. Der Fall ist irrsinnig komplex, es hat 100.000 Seiten, arme Seitenstränge, das Netzwerk an Personen ist irrsinnig groß. Und auch da muss man sagen, das ist alles kein Zufall, sondern hat System, weil wenn was komplex ist, ist es gut dazu geeignet, dass man Verwirrung stiftet. Wenn die Leute verwirrt sind, unsicher werden, dann machen sich Interpretationsspielräume auf und das ist immer gut, wenn man Leute manipulieren will, wenn man es kann und geschickt darin ist. Und das muss man schon sagen, Ott und seine Freunde sind wahrscheinlich die talentiertesten Nachrichtendienstler Österreichs, die halt leider auf der dunklen statt auf der guten Seite waren. Und ja, der Staat, niemand hat es gesehen oder was getan oder mitgespielt. Das ist wirklich sehr traurig.
Du hast die Justizministerin Alma Sadic schon angesprochen, die möchte jetzt den Spionageparagrafen verschärfen. Kann das die Lösung sein?
Ja, das ist eine Diskussion, die gibt es seit Jahren, weil Wien gilt ja als Hauptstadt der Spione. Interessanterweise hat es im Sprengel, der Staatsanwalt Wien, noch kein einziges Mal eine Anklage wegen Spionage gegeben. Und das zeigt vor allem eines, dass es überhaupt kein Bewusstsein dafür gibt, dass es existiert, auch wie es ausschaut und wie es funktioniert. Ich frage mich manchmal, ob die Leute glauben, dass ein Spion so ausschaut wie James Bond. Ja, das ist es nicht, das funktioniert anders. Wie, das erklären wir im Übrigen in der nächsten Profilgeschichte. Und wenn man nichts anklagt, dann kann man auch nichts verurteilen. Insofern ist das Strafmaß zu erhöhen zwar nett und im Übrigen auch dringend notwendig, finde ich schon. Momentan ist das höchste Strafmaß, sind glaube ich 5 oder 6 Jahre, angesichts des Schadens, der da teilweise verursacht ist, wird meiner Meinung nach extrem wenig. Schon, aber zuerst müsste man woanders ansetzen, um eben auch einmal zu erkennen, wie Putins Krieg funktioniert.
Und wie funktioniert diese Kriegsführung Putins?
Das werden wir da gibt es viele Facetten. Spionage ist eines davon. Es geht aber auch um Feindaufklärung. Ja? Also wenn wir nicht erkennen, dass Putin ein Feind ist, der kommt und uns ausspioniert, indem er seine Leute in Gremien setzt, indem er mit der Wirtschaft kooperiert und so weiter und so fort, wird es schwierig werden. Also Europa hat es versucht, im Guten seit Ende des Kalten Krieges, man hat versucht, ihn einzubinden, hereinzuholen. Das war auch nett und auch ein guter Ansatz, aber man sieht halt heute auch im Krieg in der Ukraine, dass Putin nie aufgehört hat, seine imperialen Pläne zu verfolgen und dass er so, wie wir leben und die westlichen Demokratien, einfach nicht für gut befindet und sie eigentlich zerstören möchte. Und wenn ihm das gelingt, und muss man ehrlicherweise sagen, er ist auf keinem so schlechten Weg, dann wären seine wichtigsten Hauptgegner, die EU und die USA, aus dem Weg geräumt. Und das muss man auch sagen, also vor allem die Ränder, die politischen Ränder werden schon lange von Russland instrumentalisiert und kooperieren. In Österreich ist es hauptsächlich die FPÖ, man sieht es mit der AfD in Deutschland. Da kommt einiges auf uns zu und wir müssen die Demokratie, wenn wir sie weiter haben wollen, verteidigen und halt auch Grenzen setzen und nicht ständig alles zulassen und so tun, als wäre das nicht so, weil das stimmt einfach nicht. Wir beschäftigen uns übrigens im nächsten Profil ausführlich mit allen Facetten, die das haben kann. Sie sollten uns natürlich abonnieren und lesen.
Und wir beschäftigen uns im wöchentlichen Newsletter Ballhausplatz auch damit, was Alma Saric zu all dem zu sagen hat. Danke, Anne, für deine Expertise heute. Uns hören Sie hier und auf allen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.